SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem SkyTail-Podcast, der heute ein kleines Jubiläum feiert. Es ist unsere 20. Ausgabe. Zwar haben wir jetzt keinen Kuchen für Sie, dafür aber wie gewohnt einen aktuellen Überblick der Bedrohungen, Angriffe, Betrugsversuche, IT-Pannen und Gefahrenpotenziale aus dem Internet der letzten 14 Tage. Zum einen möchten wir Sie natürlich davor warnen, zum anderen aber können wir ja daraus auch lernen. Heute haben wir die großen Hacks der letzten Wochen im Visier, sprechen aber auch über Mobile Security, über die Erfolge staatlicher Cybercrime-Bekämpfer, über neueste Phishing-Maschen, nervige Cookie-Banner und stellen Ihnen eine neue Security-Studie vor. Und lassen zum Schluss dann auch noch Ex-US-Präsident Donald Trump zu Wort kommen, der eine ganz einfache Lösung aller Sicherheitsprobleme im Netz gefunden hat. Bei mir am Mikrofon ist wie immer, nein, nicht Donald Trump, sondern der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Ziegler. Max, sei gegrüßt.
Hey, this is great fake news today. Thank you, Matthias.
Max, wenn man sich so die Meldungen der letzten Tage und Wochen anschaut, drängt sich der Verdacht auf, dass die Hacker da doch sehr früh aus der Sommerpause zurück sind, weil so viele Attacken auf große Unternehmen gab es schon lange nicht mehr. Und was dabei noch auffällt, die Hacker hatten es dabei gar nicht mal so sehr auf Nutzerdaten, sondern auf Unternehmensdaten abgesehen.
Big Hacks, große Unternehmen im Visier der Hacker.
Richtig, also zum Beispiel bei Electronic Arts, einem der größten Spielehersteller und Produzenten. Da ist man hergegangen, hat den Quellcode für die ganze FIFA-Reihe plus eine Spiele-Engine gestohlen, auf der dann etliche EA-Titel wirklich aufbauen. Insgesamt 780 Gigabyte an Daten werden mittlerweile in Foren auch zum Verkauf angeboten. Und angeblich ist da der Zugang über gestohlene Cookies, die hat man dann für $10 gekauft, also Schnäppchen, gute Investition. dann hatte man quasi noch einen leichtgläubigen IT-Supportler, ein angeblich verlorenes Handy und einen von EA genutzten Slack-Channel. Und ja, schon war man dann soweit.
Was wieder mal beweist, dass der Mensch die eigentliche Schwachstelle im System ist. Aber du hast gerade das Stichwort Cookies geliefert. Lass uns doch mal eben die Big Hacks verlassen und darüber reden, weil das gerade doch sehr aktuell ist. Vielleicht erklärst du eben mal kurz, was Cookies überhaupt sind.
Die Sache mit den Cookies.
Cookies, also die gibt es mittlerweile schon seit ziemlich langer Zeit. Das liegt darin begründet, dass HTTP, also das Standardprotokoll fürs Internet oder zum Browsen, sagen wir mal, das ist an sich erstmal statuslos. Mhm. Das heißt, man kann Benutzer direkt nicht identifizieren. Jede Anfrage an den Server ist erstmal in sich unabhängig. Und um dann wirklich einen Benutzer auch verfolgen zu können, zum Beispiel wenn du dich anmeldest jetzt bei irgendeinem Online-Shop oder was auch immer, bekommst du einen Cookie gesetzt in deinen Browser. Also einen kleinen Keks, der liegt dann in deinem Browser. Meistens ist das eine zufällige Zahl oder zufällige Zeichenfolge. Mhm. Und die schickt dein Browser dann jedes Mal wieder mit und sagt dann, hallo, ich bin's, ich bin übrigens noch angemeldet. Und hinter dieser zufälligen Ziffer können die dann wirklich zuordnen, dass du Matthias Steinwachs bist beispielsweise. Also grundsätzlich erstmal was Gutes oder in dem Sinne vielleicht so ein bisschen Behelfsmittel für die Schwachstelle oder diese kleine Lücke würde ich nicht sagen, aber für das kleine Loch in HTTP. Aber es wird eben nicht nur dafür verwendet, sondern eben auch zum Tracking von Menschen quasi. Mhm. Das heißt, wenn du surfst, dann bekommst du irgendwo mal Werbung platziert. Und sie können dann wirklich auch nachvollziehen, ach, du hast nach Kinderwagen gesucht beispielsweise oder nach irgendwelchem Gartenzubehör und dann bekommst du ja immer wieder Werbung präsentiert. Und das basiert eben auf Cookies, weil man dich dann wirklich auch über mehrere Server hinweg verfolgen kann mit diesen Cookies. Mhm. Und das hat ja unterm Strich dazu geführt, dass dann im Rahmen der EU-DSGVO unter anderem die Thematik aufkam, dass die Benutzer, dass die Anwender Cookies zustimmen müssen, wenn eine Webseite wirklich Cookies platzieren möchte. Wir kennen alle diese nervigen Cookie-Banner und diese Cookie-Hinweise, die jede Webseite mittlerweile einblenden muss. Und so weit ist es dann letztendlich gekommen.
Und genau mit diesen Einblendungen soll eventuell bald ja Schluss sein, weil die österreichische Organisation NOIP hat nämlich jetzt ein Verfahren entwickelt, das uns diese nervigen Abfragen bald ersparen könnte.
Ja, die haben gemeinsam mit der Wirtschaftsuni in Wien und dem Max Schrems, den kennt man unter anderem als Facebook-Schreck, der hat quasi einiges schon in Sachen Datenschutz bewegt. Und hatte unter anderem vor dem EuGH auch Facebook verklagt. Die haben sich jetzt was Neues ausgedacht und zwar haben einen Vorschlag gebracht für eine kleine Software im Browser, die dann die Datenschutzanfragen im Hintergrund managen soll. Also das ist so ein kleiner Cookie-Manager, nennt sich Advanced Data Protection Control. Mhm. Und diese Software beantwortet dann Anfragen von Websites automatisch zum Thema Cookies. Also dieses Wegklicken, möchtest du jetzt Cookies akzeptieren oder nicht, du stellst das quasi vorher einmal in deinem Browser ein und diese kleine Komponente regelt das dann automatisch im Hintergrund für dich. Das heißt, du kannst aber zusätzlich auch einstellen, dass die erst bei häufigeren Besuchen der Webseite dann wirklich mal doch vielleicht noch einen Warnhinweis einblenden oder auch nicht. Und du hast also eine ganze Menge an Möglichkeiten dabei, aber unterm Strich ist es deutlich komfortabler für den
Anwender. Kommt das jetzt bald?
Das muss jetzt halt noch irgendwie mal abgesegnet werden. Also bisher ist es nur ein Vorschlag. Das muss natürlich noch ein bisschen weiter ausgearbeitet werden und dann vom Gesetzgeber letztendlich auch abgesegnet werden.
Ja, wäre ja schön, weil, ich meine, wer liest überhaupt noch diese ganzen Cookie-Geschichten? Ne? Man klickt einfach, komm, ist gut, lass mich endlich gucken und weg damit. Oder klickst du jedes Mal auf Cookies einstellen? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Ne?
Ich surfe eigentlich meistens eher privat, muss ich sagen. Also ich habe diesen Brave-Browser, der basiert auf der Chrome-Engine. Und der ist sehr privacy-orientiert und da hast du auch zusätzlich zu den ganzen Privacy-Optionen noch die Möglichkeit, gut, gibt es im Chrome auch, aber ich surfe dann immer mit diesen Incognito-Tabs heißen die oder private Tabs. Das heißt, du kannst dann ruhig alle Cookies annehmen, die irgendwie von so einer Webseite kommen. Das ist ja tatsächlich meistens schneller. Aber dann, nachdem du die Webseite verlassen hast oder irgendwann das Tab schließt, werden auch alle Cookies wieder weggeschmissen. Das heißt, für die Dauer deines Besuchs kann man dich halt irgendwie tracken. Gut, das ist, du bewegst dich halt auf dieser Webseite irgendwie. Aber ansonsten, du bist nicht über mehrere Server hinweg irgendwie trackbar, weil das Cookie dann sofort wieder weggeschmissen wird. Also das ist...
Wie heißt der Browser? Brave Browser?
Brave.
Brave. Okay.
Brave geschrieben. Mit so einem Löwensymbol. Wie gesagt, man kann es mit Chromium oder mit Chrome letztendlich auch machen, aber Brave hat noch ein paar zusätzliche Features und da ist das wirklich sehr angenehm.
Okay, schaue ich mir mal an. Ich
bekomme zum Beispiel, das ist eigentlich auch noch ganz interessant, wenn ich auf YouTube gehe, mit so einem frischen privaten Browser-Tab, bekomme ich zwar immer den Hinweis, wollen Sie da wirklich auch zustimmen, den Nutzungsbedingungen und all solche ganzen Geschichten, aber ich habe tatsächlich bei YouTube keine Werbung. Weil ich halt quasi immer ein Erstbesucher bin.
Okay, dann verdiene ich nichts an dir mit meinem YouTube-Channel.
Ja, tut mir leid.
Cookies erschienen in den Meldungen in den letzten Tagen, aber auch noch in einem anderen, deutlich unschöneren Zusammenhang. So tauchte kürzlich eine Datenbank mit 1,2 Terabyte gestohlenen Informationen auf, die zwischen 2018 und 2020 per Malware erbeutet wurden, die über E-Mails und illegale Software verteilt wurde. Darunter Milliarden von Passwörtern, 26 Millionen Anmeldedaten von 1 Million Webseiten, 6,6 Millionen Dateien, die man von Desktop- und Download-Ordnern geklaut hatte, aber auch mehr als 2 Milliarden Cookies. Was ist gerade an den Cookies jetzt so brisant, Max?
Das Verrückte ist, auch wenn die Daten schon ein bisschen älter waren, es waren tatsächlich noch 22% der Cookies zum Zeitpunkt des Fundes noch gültig. Mhm. Und das ist schon ziemlich heftig. Damit kann man dann hergehen und wir haben ja eben über diese Session gesprochen, wenn du in so einem Online-Shop angemeldet bist. Man kann quasi deine Identität übernehmen. Mit diesem Cookie, das ist wie so eine Art temporäres Passwort. Ne? Also das ist quasi für den Moment, solange das noch gültig ist, kannst du dich damit quasi an deinem Online-Shop anmelden. Mhm. Und dann kannst du halt ganz normal dich da bewegen, wie der normale Anwender eben auch. Du kannst dann eben auch auf irgendwelche Transaktionen zugreifen, kannst Bestellungen tätigen, bei Banken gibt es meistens so einen Timeout von den Cookies, dass die wirklich nach 5 oder nach 10 Minuten Inaktivität dann auch deaktiviert werden, die Cookies. Mhm. Aber da, wo solche Maßnahmen nicht greifen, wir haben ja jetzt gerade gesehen, 22% waren noch gültig, da kann man einfach das Cookie nehmen und sich an dem Online-Shop damit anmelden.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ich jetzt erstmal den Namen der Bank habe und Transaktionen, das kann ich auch benutzen, um irgendwelche Phishing-Mails zu verschicken, ne?
Richtig, genau. Also je mehr man an Informationen hat, wie immer, umso besser wird man eigentlich bei den Phishing-Mails.
Und was kann ich da zukünftig machen, um sowas zu verhindern mit meinen Cookies?
Na, das Wichtigste ist letztendlich, man sollte sich von Web-Applikationen sauber abmelden. Das machen tatsächlich auch die wenigsten, glaube ich. Wenn du dich abmeldest, dann wird auf der Serverseite dieses Cookie, ich sag mal, zerstört oder aus der Datenbank rausgelöscht. Mhm. Und andere Variante ist, wie gerade angesprochen, bei Banken, dass man einen Timeout hat von 5 Minuten, aber das hat halt nicht jede Applikation. Bei Shops ist es meistens eher, dass man genau das Gegenteil möchte. dass diese Sessions relativ lange offen bleiben, weil man möchte ja heute vielleicht sich Waren aussuchen und dann kommst du 3 Tage später nochmal wieder und sagst, ah, ich habe nochmal drüber überlegt und dann ist der Warenkorb aber noch da.
Ja.
Und das basiert eben darauf, dass dieser Session-Timeout so wahnsinnig lang gewählt ist, dass sie dich immer noch erkennen. Also Usability ist das eine und auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch sehen, ah, das ist der gleiche, der vorher hier nach Gartenschlauch gesucht hat. Jetzt 3 Tage später hat er dann doch gekauft.
Hm.
Das heißt also, da sollte man schon drauf achten, dass man sich abmeldet, dass eben dieses Session-Cookie tatsächlich gelöscht wird.
Wobei ich aber auch festgestellt habe, dass viele Shops diesen Abmelde-Button sehr gut verstecken. Manchmal muss man wirklich lange suchen, bis man den gefunden hat, weil die eigentlich gar kein Interesse haben, dass du dich abmeldest, ne?
Ja, genau aus dem Grund, ne? Umso länger können sie dich tatsächlich verfolgen und gucken, wer du bist, ne? Oder was du so an Userverhalten so produzierst, wonach du suchst, was du auf der Webseite so an Aktivitäten triggerst und so weiter.
Ja, und die wissen auch, wenn ich 2 Minuten lang vergeblich gesucht habe, dann mache ich das Fenster einfach zu und denke mir, egal, jetzt weg damit. Ich habe was Besseres zu tun. Ne?
Richtig, und genau deswegen sind die Sessions halt noch gültig gewesen, diese 22%.
Mhm. Okay, dann lass uns mal zurückkehren zu unserem Anfangsthema, den vielen großen Hacks der letzten Zeit. Da war auch das Online-Versandhaus Pearl betroffen.
Big Hacks Teil 2.
Ja, wie so oft, Hacker haben sich da Zugriff auf den Server verschafft. Und man hat das aber zum Glück ganz gut erkannt. Also man hat dann präventiv schon mal den Online-Shop vom Netz genommen, um dann die Kundendaten auch zu sichern. Man hat keine Hinweise gefunden auf Datendiebstahl hinterher. Also unter allem, unterm Strich hat man wirklich sehr schnell geschaltet, hat dann alles runtergefahren und auch dicht gemacht. Mhm. Inzwischen sind sie wieder online und ja, weitere Details zum Angriff sind eigentlich nicht bekannt.
Die Art des Angriffs war aber bekannt beim Angriff auf den IT-Dienstleister Fiducia und GAD, der für zahlreiche Geldhäuser wie die Volks- und Raiffeisenbanken, für Sparda und private Geldhäuser arbeitet.
Ja, das war eine ganz andere Art von Angriff. Das waren DDoS-Attacken, das heißt also Denial-of-Service oder Distributed-Denial-of-Service-Angriffe. Man versucht dann wirklich einfach von möglichst vielen Systemen aus, möglichst viele Anfragen an diesen Server zu stellen, sodass der Server an sich überlastet ist. Oder eben vielleicht auch sogar die Leitung zu dem Server überlastet ist, dass er wirklich keine weiteren Anfragen mehr beantworten kann. Server geht dann in die Knie.
Hm.
Und das hat unterm Strich tatsächlich auch das Online-Banking teilweise lahmgelegt.
Diese DDoS-Attacken, die haben ja so ein bisschen was von mutwilliger Zerstörung, weil da wird ja nichts geklaut oder so, sondern einfach nur der Betrieb gestört. Und Untersuchungen belegen, dass die Zahl dieser Attacken inzwischen geradezu exponentiell gewachsen ist. Woran liegt das?
Unterm Strich ist es so, es ist wahnsinnig einfach zu bewerkstelligen. Man kann sich mittlerweile auch fertige Botnetze mieten. Wir haben ja auch mal drüber gesprochen, dass mehr und mehr Handys oder mobile Geräte da mit beteiligt sind, die dann auch jetzt quasi Malware schon drauf haben, die als Opfer dann quasi Befehle bekommen, schieß doch jetzt mal die Volksbank ab. Das ist relativ easy. Das können auch 14-Jährige mittlerweile schon machen. Da gab es auch wieder ganz gute Beispiele, wo ein 14-Jähriger im letzten Jahr die Lernplattform Moodle angegriffen hat in Rheinland-Pfalz. Genau auf so eine Art und Weise, weil er einfach vielleicht keine Lust auf Online-Learning hatte. häufig wird das aber auch gemacht, um vom eigentlichen Angriff abzulenken. Das heißt, du schaffst es, die Admins irgendwie zu beschäftigen. Die sind dann jetzt wahnsinnig busy mit diesem Denial-of-Service-Angriff. Und dann passiert irgendwo an ganz anderer Stelle, passiert dann irgendwo was.
Ja.
Oder andere Variante, das erzeugt ja wahnsinnig viel an Daten, auch an Logdateien jetzt in der Firewall, in den IDS-Systemen und allem, was so damit zusammenhängt. Und innerhalb dieser Daten kann man sich dann letztendlich wie in so einem Heuhaufen relativ gut verstecken. Das heißt, wenn du dann wenige kleine Angriffspakete irgendwo zwischendrin unterbringst, dann fällt das zwischen diesen vielen tausend Alarmen, die dann da passieren, möglicherweise gar nicht so auf. Und dann wird diese Nadel im Heuhaufen wird vielleicht gar nicht entdeckt.
Aber viel machen kann man dagegen nicht, wenn man da mit DDoS angegriffen wird, ne?
Naja, gut, du kannst so Katz-und-Maus-Spiel-mäßig, kannst du einfach immer dickere Server hinstellen, dickere Leitung hinstellen. Gut, dann rüsten die Angreifer wieder nach. Das ist die eine Variante. Etwas sinnvoller ist es, wenn du, ja, das nennt sich Anomalieerkennung, wenn du solche Maßnahmen durchführst. Du kannst dann also wirklich erkennen, was sind die normalen Anfragen und was sind die Anfragen, die sind ja mehr oder weniger sehr, sehr gleich oder sehr, sehr ähnlich, die Anfragen, die dann irgendwo automatisiert auf mich geschossen werden. Das kann man versuchen zu erkennen und zwar idealerweise schon auf der Provider-Seite, also auf der Internet-Provider-Seite, bevor die Leitung bis zu mir, bis zu meinem Rechenzentrum irgendwie noch voll gemacht wird. Das heißt, wenn ich es schon beim Provider aussortiere, dann ist die Leitung vielleicht auch halbwegs sauber.
Aber das macht der Provider nicht automatisch, ne? Das muss man wahrscheinlich extra bezahlen oder bestellen oder so.
Richtig, genau. Da gibt es extra Systeme dafür, die kann man dann entweder selbst beim Provider hinstellen, so Provider-Edge-Systeme, oder ja, manche Provider bieten sowas dann tatsächlich auch an.
Richtig schwer getroffen, schließlich hat es auch den weltgrößten Fleischkonzern JBS aus Brasilien, der auch Ableger in den USA und Australien hat. Und dort waren dann die Server und IT-Systeme betroffen, deren Inhalte wohl mit Ransomware verschlüsselt worden waren.
In der Folge mussten dann wirklich mehrere große Fleischfabriken in den USA und Kanada zeitweilig stillgelegt werden tatsächlich.
Ja.
Also hinter der Attacke vermutet man, wie des Öfteren, eine kriminelle Gruppe aus Russland. Hm. Und der Konzern hat dann tatsächlich nach ein paar Tagen das geforderte Lösegeld, auch von 11 Millionen Dollar, in Bitcoin bezahlt. Hm. Angeblich, um dann potenziellen Risiken für die Kunden vorzubeugen.
Es ist ja eher selten, dass in den USA jetzt Lösegelder bei solchen Attacken gezahlt werden, ganz im Gegensatz zu uns hier in Deutschland. Wir sind ja laut Statistik weltweiter Spitzenreiter, was die Zahlungsmoral gegenüber Ransomware-Erpressern angeht.
Klar, die US-Behörden raten auch dringend davon ab, weil das natürlich nur neue Anreize für weitere Attacken liefert.
Ja.
Ja, ein Teil des Lösegelds wird natürlich auf der Angreiferseite auch immer in die Verbesserung von Angriffsinfrastruktur gesetzt. Das heißt also auch, wer Lösegeld zahlt, verbessert damit auch automatisch die Qualität zukünftiger Angriffe. Ne? Da gibt es immer wieder Hinweise darauf, beziehungsweise auch viele Spezialisten, die davor warnen.
Aber nachdem sich in den USA ja nun lange kaum jemand um das Thema Ransomware gekümmert hatte, selbst nach den vielen großen Angriffen der letzten Jahre ist da kaum was passiert, bläst man unter der neuen Regierung zur Attacke.
Mittlerweile hat das US-Justizministerium die Staatsanwaltschaften angewiesen, koordiniert gegen Ransomware-Angriffe vorzugehen und dann mit ähnlicher Priorität wie Terrorismus zu behandeln.
Oh ja.
Also es wurde dann in Washington wurde eine Taskforce begründet mit diesen international agierenden Kriminellen. Und die von Hackern genutzten Dienste, wie zum Beispiel illegale Foren und Marktplätze, sollen dann überwacht werden oder weiter überwacht werden, soweit man das kann.
Mhm.
Ja, Auslöser war damals dieser Colonial Hack.
Das war die Pipeline, ne, die dann angegriffen worden ist, wo es dann
richtig
wochenlang kaum noch Benzin gab an der Ostküste.
Ja, da musste man dann einfach was tun.
Ja. Kann man sagen, dass die Unternehmen und die privaten Sicherheitsunternehmen inzwischen mit der Bekämpfung der Ransomware-Banden überfordert sind und dass da jetzt wirklich der Staat eingreifen muss?
Ja, die Banden haben sich natürlich deutlich verbessert. Die haben aufgerüstet und sich weiter spezialisiert. Und man sucht sich dann Ziele quasi, verkauft die Zugangsdaten an andere Gruppen, die dann wiederum die Angriffe durchführen. Ne? Also wie im echten Markt auch, man spezialisiert sich weiter. Es wird dann meistens aus dem Ausland operiert und man hat damit kaum Gefahren einer Strafverfolgung letztendlich. Ne?
Mhm.
Auch ist es so, dass einige Staaten, unter anderem tatsächlich auch Moskau, angeblich sehr, ich sag mal, tolerant gegenüber den Cyberkriminellen da vor Ort sind.
Ja, schön formuliert.
Und ja, gut, dann kommt natürlich noch dazu, dass weltweit eigentlich auch ziemlich versäumt wurde, große IT-Sicherheitsprobleme zu lösen. Ne? Jetzt müssen die Länder und Unternehmen weiter zusammenarbeiten und nachlegen. Und unterm Strich wird es auch immer häufiger so, dass Ransomware-Attacken zu so einer nationalen Bedrohung werden können. Ne? Also wenn dann irgendwo Pipelines getroffen werden oder letztendlich Stromversorger, ähnliche Dinge, dann wird es irgendwann auch spannend. Ne? Krankenhäuser haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen.
Kernkraftwerke können ja auch angegriffen werden.
Ja.
Klar. Und wie wehrhaft der Staat sein kann, wenn er denn mal Gas gibt, das zeigt eine konzertierte Aktion von FBI und BKA, bei der am Ende 800 Kriminelle verhaftet werden konnten.
Ja, das war eine coole Aktion. Also die haben einen verschlüsselten Dienst namens Anom ins Leben gerufen, das war 2018, und einen angeblich verschlüsselten Kommunikationsdienst extra für Kriminelle und unterm Strich war es auch extra für die Kriminellen geschaffen, aber eigentlich nur, um die anzulocken und abzuhören. Nach außen klang das alles wahnsinnig geheimnisvoll, also Nutzung nur mit Einladung, Sitz angeblich irgendwo in Panama, das ist ja immer eigentlich eine schöne Geschichte dafür. Und unterm Strich war es so, dass die Behörden 12.000 Handys mit installierter App an insgesamt 300 Syndikate in 100 Ländern verbreitet haben. Und unterm Strich haben es wirklich auch 11.000 Verdächtige genutzt. Die wurden dann 3 Jahre lang schön abgehört. Man hat über Drogenhandel gesprochen, Geldwäsche, Waffendeals, Mordaufträge. Und ja, was kam dabei rum? 700 Hausdurchsuchungen, 800 Festnahmen in 16 Ländern. Und Das Coolste finde ich eigentlich, die ganze Aktion wurde von einem IT-Experten der australischen Bundespolizei und FBI-Agenten angeblich bei einem Bierchen irgendwo ausgeheckt.
Also. Ja, man muss zuweilen einfach mal so ein bisschen unkonventionell denken, dann klappt das auch. Ja, das erinnert mich so an eine Aktion der New Yorker Polizei, war vor vielen Jahren. Die hatten damals wirklich einfach alle Kriminellen auf ihrer Fahndungsliste mal angeschrieben, natürlich unter falschem Namen, nicht unter Polizei, sondern irgendeine Organisation, und die zu einer Festveranstaltung in ein Hotel eingeladen. So mit Tombola, Essen umsonst und wertvolle Preise, und sie sind herzlich eingeladen. Tatsächlich sind einige hundert von denen da erschienen und wurden auch gleich verhaftet.
Also ja, sehr schön. Ja.
Neu ist die Masche nicht, aber man kann auch mit der Dummheit der Kriminellen rechnen. Aber kommen wir mal wieder zu unserer beliebten Rubrik, die neuesten Phishing-Maschen. Da waren zum Beispiel das LKA Niedersachsen vor der Übernahme des WhatsApp-Accounts. Say what?
Aktuelle Phishing-Maschen.
Ja, auch ein interessanter Ansatz. Also Kriminelle verschicken dann Nachrichten im Namen bereits gehackter Kontakte. Wir bitten um Weiterleitung eines sechsstelligen Codes. Hey, habe ich dir gerade versehentlich per SMS geschickt? Leite das doch bitte mal eben schnell an mich weiter. Es eilt.
Ja.
Aber es ist nicht irgendein SMS-Code, den man selber geschickt hat, sondern der Registrierungscode für den eigenen Account von WhatsApp.
Oh.
Das heißt also, da geht jemand her, kennt deine Handynummer und registriert ein neues Handy auf diese Handynummer. Und dann bekommst du eine SMS geschickt mit so einem Verifizierungscode. Und wenn ich den habe, kann ich dann deinen Account übernehmen. Also ich kann dann diesen Registrierungsprozess einfach für dich abschließen und ja, bin dann in deinem WhatsApp-Konto drin.
Ja, bei solchen Aktionen wird ja noch immer schön Druck aufgebaut. Also hier haben sie geschrieben, es eilt. Oder auch indem man den Opfern finanzielle Schäden in Aussicht stellt, wenn die nicht schnell reagieren. Ne?
Ja, in den USA gibt es gerade auch so eine beliebte Masche mit angeblich abgeschlossenen Abos eines Streaming-Dienstes. Da gibt es dann eine Mail mit einer Telefonnummer, wo man schnell noch kündigen kann. Also auch hier, es eilt.
Mhm.
Und die Hotline verweist einen dann weiter auf eine Subscription-Seite, wo man eine Excel-Datei runterladen soll. Also alles ganz spannend, um die Kündigung abzuschließen. Und die enthält dann letztendlich Makros, die Malware und anderes Zeugs nachladen. Sofern man Makros auf dem PC aktiviert hat, wird dann letztendlich ein schönes Hintertürchen zum Rechner geöffnet. Bisher gibt es das nur in den USA, aber klar, das kann natürlich auch schnell zu uns rüber schwappen. Unterm Strich muss man sagen, die machen sich einen wahnsinnigen Aufwand mit dieser ganzen Geschichte. Also erst eine Mail, dann eine Telefonnummer mit Hotline und dann eine Seite mit Subscription und Excel und dann schlägt das ganze Ding erst wirklich zu.
Mhm.
Also das ist schon wirklich verrückt. Aber es ist mal wieder einfach eine neue Masche und scheint ja auch zu funktionieren.
Was kann ich da machen, damit mir das nicht passiert?
Ja, gut, Makros deaktivieren, ne? Wie immer. Standardmäßig ist das mittlerweile bei vielen Installationen auch schon so voreingestellt, dass du dann zumindest gewarnt wirst.
Mhm.
Achtung, da können Makros drin sein. Aber ja gut, wahrscheinlich heißt es dann am Telefon auch, ja, da kommt dann so ein Knöpfchen, da müssen sie einfach auf Inhalte aktivieren drücken.
Ja.
Und damit aktiviert man die Makros wieder. Also auf sowas auf jeden Fall nicht reinfallen.
Ja, vor allen Dingen ist das ja, wie du schon sagtest, sehr aufwendig gemacht und man kann dann schnell in den Glauben verfallen, na guck mal, die haben eine extra Webseite da mit dem Streamingdienst, die sieht ja absolut offiziell aus und dann haben die ein Callcenter, wo wahrscheinlich im Hintergrund auch noch Leute telefonieren und so, also das hört sich alles so dermaßen überzeugend an.
Ja, vor allem, wenn man diesen persönlichen Kontakt hat mit so einem Callcenter, dann fühlt man sich direkt auch irgendwie persönlich, ich sag mal, beraten.
Ja.
Und dann klingt das auch plötzlich alles ganz plausibel, wenn es dann heißt, ja, uns ist hier ein kleiner Fehler unterlaufen, bitte tragen Sie das hier nochmal ein und so weiter, dann reagiert man da vielleicht schon wieder ganz anders.
Und noch eine WhatsApp-Geschichte, da bekam unlängst eine Mutter die Nachricht ihrer Tochter, die in einer anderen Stadt studierte, die schrieb, Mama, mein Handy ist ins Klo gefallen und deswegen schreibe ich dir gerade mit einer neuen Nummer, ich habe hier noch eine offene Rechnung, die kann ich jetzt gerade nicht zahlen, wegen dem Handy im Klo, Internetbanking funktioniert nicht, kannst du mir das mal eben für mich überweisen, ich gebe es dir am Montag zurück.
What?
Ja, und natürlich war es gar nicht die Tochter. Wer hätte das gedacht, sondern eine Betrügerin. In solchen Fällen hilft es natürlich, wenn man erstmal diese neue Nummer anruft und nachfragt, was ist denn da passiert. Meldet sich da wirklich auch die eigene Tochter. Und man könnte ja auch einfach nochmal die alte anrufen, die es ja dann vermutlich doch noch gibt.
Mhm.
Und wahrscheinlich auch mit einer verdutzten Tochter oder der echten Tochter am anderen Ende. Ja, wir haben ja schon so häufig gesagt, also man muss sich bei solchen Dingen doch einfach immer doppelt absichern über so einen zweiten Kommunikationskanal.
Ja, das kann dir ja auch im Job passieren, dass dann irgendwie jemand anderes sagt, hier ist der Chef, bitte mal schnell was überweisen und so oder eine Mail schickt. In dem Fall immer nochmal.
Genau, einfach nochmal hinterherrufen, ja.
Ja, nochmal auf eine andere Nummer zurückrufen und fragen, ist das wirklich wahr? Wenn es wirklich der Chef war, der wird es einem nicht übel nehmen, der wird sogar sagen, gut gemacht, dass sie da mitgedacht haben, und wenn es nicht der Chef war, auch gut gemacht. Aber die Phishing-Gefahren lauern nicht nur in Mails oder in WhatsApp, sondern auch an bisher ganz ungeahnter Stelle, nämlich in Abwesenheitsnachrichten.
Vorsicht bei Abwesenheitsnachrichten.
Ja, eigentlich ist das gar keine so wahnsinnig spannende Nachricht. Also, aber was jetzt daraus gemacht wird, diese Infos werden letztendlich mehr und mehr für gezielte Phishing-Angriffe genutzt. Zusammen mit Infos aus sozialen Netzwerken. Also zum Beispiel, wenn da irgendwo dein Urlaubsort und alternativer Ansprechpartner angegeben ist, dann könnte man ja hergehen und einfach diesen alternativen oder diesen Kollegen anschreiben und sagen, hey, ich bin doch jetzt gerade im so und so, schöne Grüße und ich habe da noch eine vergessene Rechnung in der Firma liegen, kannst du mal eben das überweisen, hier ist die Kontonummer, bitte mach das mal eben noch schnell, sonst kriege ich jetzt Ärger und dann kann ich jetzt auch schön meinen Urlaub weitermachen. Deswegen, ja, ist eigentlich relativ einleuchtend, möglichst wenig Infos in diesen Abwesenheitsnotizen hinterlassen und ja, gerade in Social Media natürlich aufpassen. Wir hatten ja schon mal über diese Webseite robmyhouse.com gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt aktuell noch gibt, aber wo dann letztendlich Facebook-Fotos oder Facebook-Posts durchsucht werden nach so Phrasen wie, hey, ich bin gerade im Urlaub, toller Strand und so ganze Geschichten. Das ist ja wirklich eine Einladung für die Kriminellen, dann zu sagen, ja super, wenn keiner da ist, dann gehe ich da jetzt mal rein.
Deswegen sollte man die Sichtbarkeit von solchen Social-Media-Geschichten immer auf Freunde begrenzen und wenn man das überhaupt posten muss. Nicht noch, alle dürfen es sehen und auch Fremde können das sehen, denn das ist wirklich eine Einladung für Kriminelle, die gezielt nach solchen Nachrichten suchen. Es gibt eine neue interessante Studie zur IT-Sicherheit in Deutschland und zwar von der Crowdsource-Security-Plattform Yes We Hack heißt die, sehr vertrauensvoller Name, die Ende April 512 IT-Entscheider in Deutschland befragt haben.
Die Studie der Woche.
Ja, danach musste dann die Hälfte der Unternehmen in den letzten 12 Monaten mindestens einen Sicherheitsvorfall melden. Ein Drittel meldete bis zu 10 und jedes zehnte 11 bis 20 Vorfälle. 5% sogar über 50 IT-Sicherheitsvorfälle.
Oh, das ist viel.
Ja, deswegen, also für ein Drittel ist die starke Zunahme von Cyberattacken die größte Gefahr. Ein weiteres Drittel, die durch das Homeoffice vergrößerte Angriffsfläche.
Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, was im Homeoffice alles schiefgehen kann.
Richtig. Ja, das Erstaunliche an dieser Studie ist oder an diesen Zahlen ist letztendlich, 14% der befragten Unternehmen ergreifen keinerlei Maßnahmen zum Schutz ihrer IT. In jedem dritten Unternehmen gibt es niemanden, der hauptsächlich für Sicherheit zuständig ist.
Ja, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Wozu machen wir das hier überhaupt? Und was machen die anderen 86%? Wie schützen die sich?
Ja, 70 von 100 setzen auf Endpoint-Security-Lösungen, klar. 39% verlassen sich auf Security-Awareness-Trainings, wie wir sie unter anderem auch anbieten bei SkyTail. 26% auf Audits und Pentests. Und ja, 14% nutzen unter anderem auch Bug-Bounty-Programme, also gezielte Suche nach Schwachstellen.
Das heißt, die engagieren irgendwelche Friendly-Hackers, die einfach mal versuchen, das System einzudringen und hinterher Bescheid geben?
Ja, die werden gar nicht so richtig engagiert, sondern man schreibt das aus und sagt, ihr dürft nach Schwachstellen suchen, natürlich ohne irgendwas kaputt zu machen. Aber wenn ihr was findet, dann bekommt ihr Betrag X, je nach Art der Schwachstelle.
Okay. Aber das ist ja natürlich alles viel zu kompliziert, diese ganzen Lösungen, weil Ex-US-Präsident Donald Trump hat eine ganz einfache Lösung gefunden, womit wir dann bei unserer bunten Meldung zum Schluss angekommen wären.
Die bunte Meldung zum Schluss.
Ja, das war eine schöne Meldung. Der hat nämlich in einem Interview mit seinem Lieblingssender Fox News erklärt, die USA sollten doch einfach aufhören, Computer zu benutzen. Dann hätte man auch nicht solche großen Probleme mit Cybercrime. Man könnte doch einfach alles auf Papier schreiben. Und Woher weiß er das? Also er sagt ja sogar selbst, ich weiß ja gar nicht alles über Computer, aber ich habe dafür einen ausgewiesenen Experten, seinen Sohn nämlich. Und der könnte so gut mit Computern umgehen, der könne diese Dinger sogar singen lassen, hat er gesagt.
Ja, und wenn wir wieder alle zu Fuß gehen, dann gibt es auch keine Verkehrsunfälle mehr. Mit dieser beruhigenden Feststellung sind wir am Ende unseres 20. SkyTel-Podcasts angekommen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher, und dir, Max, vielen Dank für deine Infos und Erläuterungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTel, Online-Akademie für IT-Sicherheit.